Hot Cannstatt, der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Wir wollten den Titel natürlich auch hier behalten. Kommen nicht gut rein ins Spiel, bis zum Tor, das sich einfach ein bisschen abgezeichnet hat, sind wir nicht reingekommen in die Abläufe. Wir hatten so einen Mix aus zwei Dingen, die wir machen wollten, waren da nicht klar genug. Das Tor war dann ein Stück weit der Wachrüttler. Ich glaube, dann sind wir sehr, sehr gut in das Spiel reingekommen, hatten eine Chance, noch eine riesen Doppelchance, wo schon, ja, da muss ein Tor fallen aus meiner Sicht. Das waren schon gute Gelegenheiten, haben dann nochmal die Situation, wo wir Leimer laufen lassen, hatten das im Übrigen auch in den ersten 10 Minuten, wo wir Goretzka zweimal laufen lassen, wo sie uns im Rücken erwischen.
Das war Sebastian Hoeneß. Das ist der Auftakt in die 359. Folge. Und mit mir in dieser Aufnahme sind Christian Pavlic. Grüße, Brudi.
Dobro jutro, brate.
Und Steffen Görsdorf, Sportwissenschaftler aus Berlin und sehnlichst erwarteter Podcast-Gast von unserer Community, was die Folgen gegen Union angeht. Da freuen sich immer alle. Steffen, grüß dich.
Guten Tag ins Ländle und an die kroatische Meerküste. Und weil es on-air noch nicht erfolgt ist, auch von dieser Stelle und an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch zum DFB-Pokaltriumph.
Danke, 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 danke. Können wir mitarbeiten. Können wir auch mit dem Zitat von Sebastian Hoeneß, das diese Sendung hier aufgemacht hat. Ich habe das deswegen ausgewählt, weil er sehr deutlich und klar Fehler anspricht in einer Pressekonferenz nach dem Supercup, die auch anders hätte laufen können. Man hätte da auch ein bisschen Augenwischerei betreiben können. Man hätte auch sagen können, ja, wir haben eigentlich ganz gut mitgehalten, Ergebnis knapp und so weiter, Augenhöhe, dies, das, Ananas. Hat er nicht gemacht. Und das ist deswegen interessant, weil es einfach neu ist und sehr früh in der Saison. Normalerweise macht Hoeneß, betreibt nicht Augenwischerei, aber er ist schon jemand, der im Zweifel dann sich eher im ersten Take, im ersten Moment öffentlich vor seine Mannschaft stellt. Hier hat er das nicht getan, hier hat er Fehler klar angesprochen. Und das ist für mich auch so ein bisschen Beleg einer neuen Anspruchshaltung, die der Coach hat an seine Truppe. Und diesen Take möchte ich jetzt hier mal zur Diskussion stellen. Ist das so? Wie habt ihr wahrgenommen? Mal ganz abgesehen davon, dass da zwei klassische Themen benannt werden, Ineffizienz vor dem Tor und eben Defensivverhalten, die ja auch augenscheinlich waren in diesem Spiel. Gerade in der Anfangsphase hatte der VfB richtig Probleme.
Also ich habe das Spiel gesehen und war tatsächlich hinten raus fast schon ein bisschen überrascht, ob der unterschiedlichen Einordnungen verschiedener, auch sogenannter Expertinnen und Experten und sonstiger Leute, also beispielsweise ein Markus Babbel, der hinterher gesagt hat, ihm hat der VfB gar nicht gefallen, weil er gar nicht so sein Spiel aufgezogen hat, Stichwort Kurzpassspiel und mit vielen langen Bällen operiert hat. Angelo Stiller, der nach dem Spiel ins Mikro diktiert hat, sei ich ein ganz gutes Spiel gewesen. Und ich habe dann Sebastian Hoeneß hinterher gehört. Philipp, du hast ja das Zitat gerade gebracht und erläutert. Und ich fand das ehrlich sehr angenehm und fast schon, also genau auch angebracht in der Tonalität und auch vor dem Hintergrund der Bedeutung des Spiels, die wir, glaube ich, auch nicht überhöhen sollten. Ne? Es ging zwar um den Titel, aber ehrlich gesagt war es für mich der Abschluss. Eigentlich war das die Generalprobe und nicht Bologna. Das war für mich die Generalprobe vor dem Saisonauftakt. Gegen einen Top-Gegner, der dem VfB bisweilen die Grenzen aufgezeigt hat, wo der VfB aber gute Phasen hatte. Und ich fand die Aussage von Sebastian Hoeneß an der Stelle genau richtig. Er hat sich eigentlich, korrigier mich Philipp, du bist ja vor Ort gewesen, eigentlich so ein bisschen auch angehört, als wäre es das letzte Vorbereitungsspiel gewesen. Natürlich war er traurig, dass sie den Titel nicht geholt haben. Aber das war jetzt auch nicht so dieses, sagen wir mal, nach einem verlorenen Pokalfinale in Berlin hätte er sich anders geäußert, vermutlich als am Samstagabend.
Das ist definitiv so, ja. Kann ich nur unterstreichen. Aber dennoch will ich hören, was Steffen dazu zu sagen
hat. Also ich bin ganz beim Trainer. Man kann, was ihr auch gesagt habt, das positiv betrachten. Man hat gegen den FC Bayern München nur mit einem Tor verloren. Danach hätten sich auch alle auf die Schulter klopfen können. Und nach dem 5. Spieltag stellt man die magische Frage, warum man erst einen Saisonsieg hat. Jetzt kann man es aber auch umdrehen und sagen, also wir haben hier in den 90 Minuten blitzsauber alles aufpoliert bekommen, was bei uns insgesamt als Muster die letzten 3 Jahre immer dazu führte, dass man nicht immer in den Top 3 steht, ja, was durchaus ja vielleicht zukünftig mal wieder die Anspruchshaltung beim VfB ist, zumindest in den Top 5 Europapokal-Qualifikationen zu sein. Und das ist sowohl die Defensive, also da war es ja eher die mangelnde Effizienz der Bayern-Schützen, dass es nicht höher ausfiel, zumindest die Ausbeute, vor allem alles, was Flanken anging. Da muss der VfB schleunigst in dieser Trainingswoche noch eine Grundsatzdebatte, glaube ich, führen. Verhindert man Flanken, also geht man richtig hart drauf, ja, um jeden Ball, der da irgendwo zwischen die zwei Innenverteidiger fällt, zu unterbinden? Oder würfeln die Innenverteidiger, die ja an sich auch wieder eine neue Konstellation darstellen? Ne? Die spielen jetzt noch nicht 2 Jahre zusammen, eben aufgrund von Transferaktivitäten und der eine Spieler ist im Winter dazugekommen. Das war ja, also die Qualität ist sichtbar, aber auch alles, was noch an Automatismen fehlt in dieser Abwehrkette, inklusive der Abstimmung mit den Außenverteidigern, egal wer dann da auf dem Platz stand durch die diversen Wechsel. Und das muss schleunigst passieren. Ich glaube, und da kommen wir nachher noch drauf, dass es am Wochenende euch noch wehtun wird, ja, das im Laufe der Hinrunde aber richtig greifen wird, wenn man da ein paar Grundsatzentscheidungen fällt. Die können ganz pragmatisch sein, weil ihr immer wieder in einer neuen Konstellation spielen werdet, auch durch die Europapokal-Systematik. Ja? Da wird es eine Rotation geben, da müssen aber Grundregeln dabei sein. Und da könnte man eigentlich jetzt den Einspieler aus unserer letzten Podcast-Folge nehmen, wenn wir über die Offensive sprechen. Ich glaube, in Minute 11 unseres letzten Gesprächs haben wir über das Thema Kopfballspiel Woltemade gesprochen. Offensichtlich hat er zu Ostern kein Kopfballpendel geschenkt bekommen in XL-Format, weil sonst wäre das Ding drin gewesen. Die Flanke war nämlich wieder gut, unabhängig davon, wer die da reinschlägt. Ja? Und diese letzte Konsequenz bei ihm auch beim Abschluss mit dem Fuß ist bei Woltemade auch nicht vorhanden. Und kleine Empfehlung hier am Seitenrand, auch wenn vermeintlich der Deckel schon längst drauf sein könnte, diese Konsequenz und Qualität im Abschluss, die entwickelt man nicht beim FC Bayern München auf der Auswechselbank, sondern in der Startelf beim VfB Stuttgart, auch im Hinblick auf eine WM-Nominierung für den Kader. Daher mein Take dazu. Und der zweite Kandidat da vorne drinne ist für mich Two-Face Undav, der auffällig gut seinen ersten Kontakt wieder drin hatte in der Box, aber im Abschluss an seine Drittliga-Zeiten erinnerte, die eben noch nicht so von Erfolg geprägt waren. Da fehlte ja jeglicher Wille und auch jegliche Gier, diesen Ball wirklich aufs Tor zu bringen und nicht nur einen schlappen Rückpass zu bringen. Positiv muss man auch sagen, es brauchte schon einen Neuer in Topform, in bestechender Frühform, der die Tore eben verhindert. Ich glaube, vielleicht ein durchschnittlicher Torhüter hätte mindestens einen davon noch mehr reingelassen.
Ja, ja, genau, guter Punkt, Steffen. Das ist was, was mir auch aufgefallen ist. Denn wenn wir schon sagen wir mal, wir einigen uns alle zusammen mit Sebastian Hoeneß und Markus Babbel und wem nicht alles darauf, dass es kein optimales Spiel des VfB war, dann hat er trotzdem eine absolut realistische Chance gehabt, da zumindest mal ins Elfmeterschießen zu kommen oder das sogar zu gewinnen. Wenn du die Chance wollte mal der erste Hälfte siehst, wenn du diesen abgefälschten Schuss Leveling, der für mich übrigens bester VfB-Akteur war am Samstagabend, wenn du das betrachtest und wenn du dann diese unglückliche Situation Leveling draußen und dann Flanke Kopfball 0-2 betrachtest, also nein, in der 75., 77. Minute kann es auch schnell statt 0-2-1-1 stehen und vielleicht geht's dann ins Elfmeterschießen, der VfB holt sogar das Ding. Also das ist, glaube ich, etwas, was man auf jeden Fall positiv rausstreichen kann, dass der VfB in so einem Spiel absolut ergebnistechnisch auf Augenhöhe agierte und ich glaube, das ist das, was man am positivsten mitnehmen kann.
War tatsächlich auch im weiteren Verlauf dieser Pressekonferenz Thema, oder Sebastian Hoeneß hat es zum Thema gemacht. Also wenn du schon in Rückstand gerätst, dann musst du eigentlich aus deinen Chancen ein Tor machen und das Unentschieden in die Schlussphase mit reinnehmen. Was dann passieren kann, hat ja jeder gesehen. Ja, was halt nicht passieren darf, ist 0-2, weil das macht es dann unglaublich schwer. Ja, und da hat er auch nochmal den Finger deutlich in die Wunde gelegt, ohne Namen zu nennen, muss er auch nicht, hat ja jeder gesehen. Ja, ich bleib dabei, was ich eingangs gesagt habe. Ich find's bemerkenswert, so früh in einer Saison so deutlich zu werden. Das ist für mich einfach sinnbildlich für eine ganz neue, gestiegene Erwartung und Anspruchshaltung innerhalb der Mannschaft oder in dem Binnenverhältnis Trainer und Mannschaft. Im Idealfall sorgt das für Vortrieb, also dass sich Dinge dann entwickeln, weil die Jungs genau wissen, okay, das ist zu wenig, der Trainer will mehr sehen, will ich spielen, muss ich mehr bringen. Leveling, gutes Beispiel, dem tut's offensichtlich gerade richtig gut, dass er gefragt, gefördert, aber auch gefordert wird. Joscha Wagnermann, nächstes gutes Beispiel. Ja, dann hätte, glaube ich, nicht allzu viele Leute hätten mehr als drei Pfifferlinge auf den gesetzt, noch vor einem halben Jahr. Jetzt sieht die Lage wieder völlig anders aus. Und das ist auch darauf zurückzuführen, bin ich mir ganz sicher.
Also auch mal die kalte Statistik kurz einzuführen. Der VfB hat im Supercup 5 Schüsse aufs Tor gebracht. Daraus halt nur einen gemacht. Die Bayern bringen exakt 3 aufs Tor und 2 sind halt drinne. Ne? Die anderen waren knapp immer drüber und so weiter. Also dass es auch echt Hochkaräter waren. Aber wenn man mal die kalte Statistik nimmt. Und ich sag auch, Stichwort Leveling, das ist eure Lebensversicherung für die ersten 8 Spieltage. Also dass es kein Rumoren gibt. Und ich finde das auch richtig gut vom Trainer. Dass eben, also die Fans dürfen nach, wir holen den Pokal, jetzt singen, wir haben den Pokal. Die Spieler dürfen das halt nicht mehr machen. Weil wenn man den Pokal auf dem Platz vor Augen immer noch hat, dann sieht man weder das Tor noch den Gegner. Und das muss halt raus. Und das finde ich super vom Trainer, weil das ja auch gerne mal so ist, nach so einer erfolgreichen Saison, also ihr habt es ja selber durchlebt, ne? Ihr werdet Vizemeister und dann überraschend zweite Saison doch nicht. Krönen das aber mit einer ganz anderen Variante und retten in Anführungsstrichen auch euch somit in den Europapokal in der laufenden Saison. Ja? Und wenn das in den Griff bekommt und diese Gier in dieser Mannschaft entwickelt, ja, Stichwort Wagnermann, bin ich mal auch gespannt, weil hinten rechts, also hat er wirklich Druck, ne? Unabhängig, ob der jetzt vielleicht doch noch von irgendwas weggekauft wird oder sich noch was verändert, da ist ja richtig Qualität jetzt auf dem Platz unterwegs und im Kader vorhanden. Und das muss dann auch getriggert werden und vor allem alle müssen die Chance sehen, in Anbetracht dessen, dass man zumindest zur Saisonbeginn auf 3 Hochzeiten tanzt, dass auch jeder da Vollgas mit reinbringt und nicht schnippig oder beleidigt ist, wenn es mal für eine Startelf-Nominierung in der Bundesliga nicht klappt. Aber da ist ja noch die Euroleague und auch der DFB-Pokal, wo man auftrumpfen kann.
Ist auch ganz interessant, also ich habe mit Leuten gesprochen, die sehr, sehr nah dran sind, also die quasi wirklich zum Inner Circle der Mannschaft gehören und die haben alle unisono gesagt, die haben unabhängig voneinander mit denen gesprochen, die haben alle gesagt, die waren sich alle sicher, dass sich Asignon durchsetzen wird. Der nur deswegen jetzt dann einfach wahrscheinlich hinten dran war, weil er eben in der Schlussphase vor diesem Supercup eine private Terminlage hatte, die ihn 2-3 Tage am Training gehindert hat, sozusagen mit der Mannschaft. Und das war schlussendlich der ausschlaggebende Grund. Wenn ich jetzt also aber zugrunde lege, Wagnermanns jetzige Form und diese Aussagen, dann hast du da ein richtig starkes Duell um diese Position. Und es kann grundsätzlich einer Mannschaft nur helfen, egal wer spielt, wenn sich beide zurücknehmen und ja nicht total auf ihre Einsätze beharren, sondern eben dann, wenn sie drankommen, Topleistung abrufen. Gerade unter dem Hinblick, den Steffen gerade genannt hat, nämlich viele, viele Spiele. Heißer Herbst, Europapokal, dies, das und so weiter, da gibt's ja alle 3 Tage ordentlich was zu tun, dann kann dir das nur helfen, wenn du da 2 Jungs hast, die wirklich auf absoluter Augenhöhe sind und der Trainer quasi am Spieltag morgen Stöckchen ziehen kann mit dem Co-Trainer, wen bringt man denn heute? Ja, und das ist super.
Ich würde da noch sagen, als steile These, der erste Rechtsverteidigerkandidat oder der rechte Spurspieler, der es hinbekommt, die Flanken zu unterbinden, egal wie, ob der drauf geht oder ein gutes Stellungsspiel hat, wird der Startelf-Kandidat. Ja, weil das ist so ein VfB-Punkteräuber aus den eigenen Reihen, was euch immer wieder wehtut. Der Erste, der es kontrolliert bekommt, ist der, der von Hoeneß immer zuerst gewählt wird und der andere kommt hinten raus oder wenn Kräfte rein müssen. Ja.
Genau, absolut. Und ich finde, den Punkt, den ich noch machen wollte, Philipp, rund um Joshua Wagnermann, spricht einfach auch wahnsinnig für seinen Charakter, auch als Profi. Und das ist auch etwas, was Sebastian Hoeneß wahnsinnig schätzt. Ich meine, wir hatten Lorenz Asignon als ersten fixen Neuzugang präsentiert bekommen vom VfB. Und da hätten wahrscheinlich viele, wahrscheinlich auch mich eingeschlossen, gedacht, okay, Joshua Wagnermann und sein Berater machen sich sofort auf die Suche nach einem neuen Verein, nach einer sogenannten neuen Herausforderung. Aber diese neue Herausforderung sieht Wagnermann nicht irgendwo anders in der Flucht, sondern hier beim VfB und untermauert das dann auch durch diese guten Leistungen. Und wie Steffen auch sagte, durch die Rotation, die dann spätestens im September kommt, durch die verschiedenen Wettbewerbe, wirst du das ja auch brauchen. Und das ist etwas, was eine Mannschaft ausmacht, die auf 3 Hochzeiten tanzt, dass sie auch innerhalb des Kaders Konkurrenzsituationen hat, die eben das fördern, dass die Spieler Topleistungen bringen. Weil du weißt ganz genau, ey, da ist einer in meinem Rücken, der macht mir Dampf und wenn ich hier nicht liefere, dann sitze ich hier künftig nur noch auf der Bank. Und offensichtlich hat also dieser Transfer von Asignon auch dafür gesorgt, dass Joshua Wagnermann sich nicht hängen lässt, ganz im Gegenteil, sondern Vollgas gegeben hat und sich weiter beweisen will. Und das nötigt mir Respekt ab.
Das ist ein schöner Punkt, einen Jingle abzufahren.
Der Mein VfB-Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Der neu benannte Franz Beckenbauer Supercup hat seinen ersten Sieger. Schon zum 11. Mal gewinnt ihn Bayern München mit Abstand Rekordsieger. Der VfB Stuttgart bleibt bei einem Sieg. Nach der Partie in Leverkusen verlieren die Schwaben den zweiten Supercup in Folge. Die Daten zum Spiel offiziell von der Bundesliga. Nach der Partie, also zuerst der VfB, dann die Bayern. 1,57 zu 2,43 Expected Goals, 429 zu 475 Pässe, 86 zu 88% Passquote, 5 zu 3 Schüsse aufs Tor. Die ersten beiden Schüsse aufs Tor von Kane und Diaz waren dabei beide drin. 115 zu 116,2 Kilometer Laufleistung, 48 zu 52% Ballbesitz, 86 zu 74 gewonnene Zweikämpfe, 1 zu 3 Ecken und 9 zu 16 begangene Fouls. Also ausgeglichene Daten mit effizienterem Rekordmeister. An der Stelle der kurze Vergleich zum Ligaspiel am 24. Spieltag der vergangenen Saison, eine 1:3 Heimpleite. Positiv, der VfB war im Supercup den Expected Goals näher dran, zog die Torschüsse auf seine Seite. In der Liga hatten die Bayern noch deutlich mehr als der Pokalsieger und er drehte die gewonnenen Zweikämpfe. Ende Februar verlor man mehr, diesmal gewann man mehr als die Bayern. Negativ, die Pässe drehten sich zugunsten der Münchner im Supercup. In der Liga spielten die Stuttgarter noch deutlich mehr. Nun der Meister. Die Passquote des VfB war in der Liga auch leicht besser und die Laufleistung war in beiden Spielen ausgeglichen. Dazu noch eine große Marke. Trainer Sebastian Hoeneß bestritt sein 100. Pflichtspiel als Cheftrainer des VfB Stuttgart. Mit dem Spiel bei Union Berlin wird er auf 101 stellen und damit um ein Spiel an Pellegrino Materazzo vorbeiziehen. Als einer der dienstältesten Trainer in den aktuellen Bundesliga-Teams wird er dann den 11. Platz unter allen VfB-Trainern in der eigenen Vereinsgeschichte belegen.
Und das, meine Damen und Herren, waren die Daten, die Felix mitgebracht hat, mit Blick auf diesen Supercup. Aufschlussreich, interessant, vieles davon untermauert Dinge, die wir gerade schon besprochen haben. Ich würde an dieser Stelle aber tatsächlich, weil wir noch viel auf der Uhr haben, einen Knopf dran machen an das Thema Supercup. Ich verweise gerne noch auf das 90+3 Video, das es bei uns auf YouTube zu sehen gibt, zum Spiel. Da sind auch nochmal drei Kernaspekte der Partie aufgearbeitet für euch. Und ähnlich kurz, Männer, würde ich es gerne halten mit der Thematik Nick Woldemade und Transfermarkt und dies und das und geleakten E-Mails und...
Möchtest du etwa sagen, dass du des Themas überdrüssig bist, Philipp?
Dem ist so, Christian.
Ich hätte einen One-Taker.
Bitte, bitte.
Wagnumann hat offensichtlich einen anderen Berater als Woldemade und das ist eine sehr gute Entscheidung.
Katsching.
Ja, gut, damit können wir es eigentlich bewenden lassen. Nein.
Vielleicht ein letzter Punkt, Philipp, nochmal mit Blick auf ich das Samstagspiel. Ja, ich mach's aber ganz kurz. Ich habe mir das Spiel, also beim Anschauen des Spiels habe ich mich ehrlich gefragt, das klingt jetzt blöd, aber ich habe mich gefragt, was die Bayern eigentlich mit Woldemade wollen. Also rein spieltaktisch. Also das Spiel ist, finde ich, gar nicht auf einen Typ wie Woldemade ausgelegt, zumindest so wie der Kader momentan. Ich weiß nicht, Steffen hat schon irgendwas signalisiert, will vielleicht auch was dazu sagen. Also das sind nur die Fragen, die müssen uns als VfB-Podcast eigentlich nicht tangieren. Ich habe mich nur gefragt, was wollen die eigentlich mit dem?
Diese Überlegung oder diese Frage setzt ja ein grundsätzliches Verständnis von Kaderplanung voraus, die offensichtlich auf sportliche Weiterentwicklung ausgerichtet ist. Das kann ich nirgendwo da feststellen. Ja, ich meine, die zahlen 75 oder was Millionen für einen Typ, den sie eigentlich schon im Kader haben, den sie aber nach Galatasaray Istanbul verschicken, um dann den nächsten Typen zu holen, der einfach dasselbe in Grün bietet, ebenfalls keinen Weiterverkaufswert mehr wahrscheinlich entwickeln kann und die zahlen 75 Millionen dafür. Anstatt dass sie dem Leroy Sané halt noch ein, zwei mehr pro Jahr bezahlt hätten, hätte den Kohl jetzt auch nicht mehr voll fett gemacht. Aber wo da der Hintergedanke ist, das erschließt sich mir genauso wenig. Aber den wichtigsten Satz hast du schon gesagt, wir sind hier kein FC Bayern Podcast. Ich bin so dermaßen müde, über dieses Thema zu reden. Fakt ist, der Kerl bleibt hier und zwar mindestens bis zum nächsten Sommer. Und jetzt hat er sich selbst ja auch eine gewisse Messlatte selbst gelegt. Ohne dass er jeden Ton gesagt hat, aber er hat ja durch die grundsätzliche Intention, zu Deutschlands größtem Club wechseln zu wollen, ja auch indirekt für sich selbst festgelegt, okay, dann muss ich aber auch in der Lage sein, dieses Level zu spielen und zwar nicht nur für 6 Monate beim VfB Stuttgart, sondern auch für weitere 12, 8, 9 von mir aus, ja, bis zum nächsten Sommer. Das muss jetzt halt jede Woche geboten werden, dieses Level. Und daran muss es sich messen lassen und bis jetzt macht es mir den Eindruck, ich, wie gesagt, Spiel gesehen, zwei Trainingseinheiten gesehen, macht es mir den Eindruck, als sei er dem gewachsen. Ja, und ich fände es persönlich sogar gut, wenn er weiterhin die Klappe hält. Im Sinne von, das hat er bisher getan, er hat in der ganzen Causa nicht einen Pieps gesagt. Hat alles seinen Berater gemacht oder eben wer sonst ein Mikrofon noch vor die Nase gehalten bekommen hat. Aber Nick Woldemade selbst scheint sich auf das Wesentliche konzentrieren zu wollen. Und das ist erstmal kein Fehler.
Also das kann man mittlerweile als neuen Softskill mit positiv bewerten, dass ein Spieler auch mal eine Klappe halten kann. Also nicht nur Handelsphrasen raushaut, sondern einfach die Klappe hält, nichts bringt. Dass man den Berater vielleicht mal eindampft, darüber könnte man auch nochmal sprechen, aber das ist deren Thema. Und der VfB, wie er sich in der Thematik auch bisher gegeben hat, ich hatte mir auch nochmal die Folge mit Alex Werder angehört, alles gut. Ne? Und ich glaube, dass mit Samstag das Thema dann auch erstmal durch ist für ganz viele Monate und der Spieler dann seine Leistung bringt. Ich sehe das auch. Er war in den richtigen Positionen, ihm fehlt halt die Konsequenz im Abschluss. Die muss er als einen Stammspieler lernen, das habe ich eben schon gesagt. Das wird er beim VfB Stuttgart sein, das wird er andernorts in den kommenden 12 Monaten nicht sein und hätte damit gar nicht die Entwicklungschancen. Und wenn es dann im kommenden Sommer eine wirtschaftlich attraktive Lösung für alle Beteiligten gibt, inklusive, dass ich sehr hoffe, dass er in Topform auch bei einer WM mitspielt, ich glaube, dann ist vielleicht gar nicht München das Ziel, sondern was anderes. Ja, aber darüber lässt sich dann noch streiten, je nachdem, wie viele Trümmer dann mal wieder in München rumliegen.
Guck, haben wir doch wieder 5 Minuten rumgebracht, Philipp.
Zeit für einen Einspieler.
I only had 3 months or something like this with the coach, but even though it was a short time, we had a really good relationship. I really like him as not only as a coach, but as a person as well, and that was one of the motives as well for my comeback. And yeah, I'm just really happy to work again with him. And I hope he can help me be the best player and the best version of myself. And yeah, I will see a lot of friends, Ata, Chris, Fabi, Kale, Daxo, Josh, a lot of guys that, Nico as well, that I'm looking forward to see again. And yeah, not so many from my last time here, but still some familiar faces.
Don't call it a comeback, ist das Erste, was mir einfällt, wenn ich Thiago Tomás so grinsend über den Trainingsplatz 1 in Bad Cannstatt fliegen sehe, weil der Junge, der hat, dem geht einfach das Herz auf gerade so. Das kannst du in jeder Bewegung sehen. Das ist der sprintet, dribbelt, bewegt sich grinsend über den Platz und das ist einfach toll, weil ich es ihm komplett abnehme. Das ist einfach 100% authentisch. Ja, der wäre damals auch mit Sicherheit hier geblieben, hätte der VfB Stuttgart diese Ablöse bezahlen können, die eben aufgerufen wurde. Erinnert euch vielleicht alle noch damals gestaffelte Ablösen, die immer wieder gestiegen sind. Am Ende waren es 15 Millionen Euro, die bezahlt werden mussten. Und der VfB Stuttgart vor 2 Jahren, der konnte diese Summe einfach nicht bezahlen. Selbst wenn er es gewollt hätte, hätte er es nicht gekonnt. Jetzt stellt sich die Lage etwas anders dar. Man zahlt wieder 15 Millionen Euro, zumindest 13 als Sockelablöse und 2 kommen on top, wenn man sich fürs internationale Geschäft qualifiziert in der kommenden Saison. Und ganz wichtig ist, das hatte ich persönlich gar nicht mehr so auf dem Schirm, der hat ja noch 3 Monate unter Hoeneß tatsächlich gespielt. Ja.
Ja.
Und hat einfach, hat das selbst auch gesagt, eine sehr starke Bindung zum Coach und freut sich jetzt da drauf. Und ich glaube, der wird zumindest am Anfang mindestens so viel, vielleicht sogar mehr Minuten sehen, als Ermedin Demirovic das tun wird. Weil er einfach etwas bringt, was dem Trainer gefällt, vor allem in der Schlussphase, Speed und Tiefe. Beides hat Demirovic nicht. Und es wird Spiele geben, da brauchst du den Ermedin Demirovic, da brauchst du diese Brechstange sozusagen, den Typ, den du reinbringen kannst. Du weißt, dem reichen im Zweifel 2 Chips und einmal einen Arsch rausstellen und er macht halt 2 Buden damit. Aber du wirst auch den Thomas brauchen, der dir eine Abwehrreihe filettiert, der dir in die Räume hinter der Kette einfach so krass und so schnell anlaufen kann und dann noch den Kopf hochnehmen kann und den Pillequer spielen. Ich freue mich tatsächlich auf diese Vierer-Kombo, also Undav, Woldemade als gesetzte Offensive, Doppelsturm, wie immer du das nennen möchtest. Und dann eben diese beiden Waffen, tatsächlich Waffen, die du noch auf der Bank hast, die du bringen kannst, je nach Spielsituation, Gegner und Bedarf.
Thiago Tomás ist für mich der perfekte Neuzugang für Sonntag 19:30 auswärts in Hoffenheim, nachdem du am Donnerstag zuvor bei Khairat Almaty in Kasachstan Europa League gespielt hast. Das klingt vielleicht komisch, aber das ist genau dieser Typ Spieler, den du genau in solchen Situationen brauchst. Anstrengende Woche, Reise am Donnerstag, kommst am Freitag zurück, musst am Sonntag irgendwie ein Bundesligaspiel bestreiten und auch da punkten, weil du ja, weil, wie man ja so schön sagt, die Bundesliga das
Brot- wichtigste und Buttergeschäft ist.
Danke, Herr Mayl, genau das, ja. Und das sind ja genau die Phasen. Wenn du also dann am Sonntagabend nach einer langen Reise zum Abschluss einer Woche ein Bundesligaspiel irgendwo auswärts bestreitest, dann bist du so froh, wenn du in der zweiten Hälfte nach 45, 60, 75 Minuten, wann auch immer, oder meinetwegen auch von Beginn einen Thiago Tomás reinwerfen kannst, der dir genau das bringt, der eine dann vermeintlich ausgeruhte Bundesliga-Defensive da nochmal richtig in Verlegenheit bringen kann. Das ist für mich tatsächlich, klingt, Steffen, kannst gleich gerne deine Meinung dazu sagen, klingt für mich alles sehr, sehr, sehr plausibel.
Ich würde bei der Beschreibung noch ergänzen, er wird auch permanent dabei lächeln, ja, ja, weil er weder ja. in Wolfsburg ein- noch aussteigen muss. ich finde den Transfer auch gut. Das hatte ich ja euch auch schon intern mal gesagt. Ich glaube, der VfL Wolfsburg wird zum zweiten Mal ein Omar-Marmouche-Momentum haben, dass ein Spieler, der qua Daten und allem wirklich hochveranlagt ist, ja. Ich war genauso erstaunt, dass er doch erst 23 ist, sondern das Ding geht jetzt los. Der kommt jetzt ins Höchstleistungsalter und hat für die Zeit beim VfB unterschrieben.
Der war 19, Steffen, als er damals beim VfB erstmals reinkam, die zwei Buden in Leverkusen gemacht hat. Der war der 19. Ja, verrückt.
Und so eine Zeit in Wolfsburg, die stärkt ja auch nochmal den Charakter und macht auch vor allem Lust und Dankbarkeit zu verspüren, wenn man wieder woanders unter Vertrag stehen kann. Und ich finde es gut und mutig, dass der VfB dieses Geld investiert hat. Das ist eigentlich fast eine feste Bank. Ich bin mal gespannt, ob der wirklich auf Sicht in der Hinrunde nur als einen Joker unterwegs ist. Wenn ich jetzt noch 5 gelangweilte Abschlüsse von Undav sehe, ich glaube, dann könnte es vielleicht schon mal das erste Mal eine Rotation geben. Aber definitiv erst recht im Herbst.
Der hat halt in seiner Wahrnehmung bei vielen, hat er einfach, das ist wieder diese eine gewisse Oberflächlichkeit, die ich ja auch verstehe, aber wenn du halt nur auf Scoring guckst, dann hat er da einfach ein Thema, weil das zu wenig Output über die Jahre gemessen an seiner eigentlichen Qualität und an dem Potenzial, das er noch hat. Ja? Wenn er das in den Griff bekommt, und er hat ja eine deutliche Steigerung hingelegt, musst du in den letzten beiden Wolfsburger Saisons angucken, ja, letzte Saison war es erstmals zweistellig Scorer, wenn er das hält, vielleicht noch ein bisschen draufpacken kann, dann hast du alles richtig gemacht. Auch für diesen Preis. Ja, ich bin ja auch im ersten Moment, habe ich mir gedacht, weiß nicht. Also so viel Geld und aber auch unter Berücksichtigung dessen, was der Markt mittlerweile einfach für Pricing-Niveau entwickelt hat, ist es eigentlich in Ordnung. Ja.
Vor allem hast du den wichtigsten Punkt schon abgeklärt, die Menschlichkeit und Persönlichkeit, dass die eine hohe Passung zum Verein hat, das wäre jetzt mit einer Scouting-Perle aus Brasilien oder so deutlich schwieriger umzusetzen, für den wahrscheinlich sogar noch eine höhere Boni-Zahlung hinten fällig wird, wenn der dreimal über den Platz geflogen ist. Und von daher fand ich es okay. Und was du ja beschrieben hast, ist ja bei Marmouche auch gewesen. Der hat mehrere Stationen in der Bundesliga gehabt, wo er nicht komplett durchgestochen ist, aber ausgerechnet im letzten Jahr dann anzeigt, es geht deutlich nach vorne und dann alles abgerufen hat in Frankfurt binnen kürzester Zeit und durch die Decke ging. Ja.
Und vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen Adria-Strand-Philosophie, Philipp. Wenn ja, dann kannst du mich korrigieren. Aber das, was ich tatsächlich als ganz einfache Rechnung irgendwann aufgestellt hatte, war, du hast tatsächlich durch den Mio-Transfer unverhofft mehr eingenommen, als du eigentlich geplant hattest. Vielleicht hast du einfach einen Teil dessen auch wieder reinvestiert, einfach direkt in den Neuzugang, vielleicht mit dem du auch gar nicht so vor Monaten noch gerechnet hättest. Weiß ich nicht, aber jedenfalls ist es so, dass einfach durch die Millionen, da einfach auch nochmal was aufgemacht wurde für den VfB und der da vielleicht einfach mal ein bisschen tiefer in die Schatulle greifen konnte. Letzter Punkt vielleicht noch zu Thiago Tomás. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich finde, was ich mal ganz schlimm finde im Profifußball, ist diese Entschuldigungsgeste, wenn man gegen seinen Ex-Club trifft. So, das finde ich immer ganz, da stellen sich mir alle Nackenhaare auf. Und das hat aber Thiago Tomás in der vergangenen Saison gemacht, als er gegen den VfB getroffen hat, bei diesem 1:2 zu Hause. Da hat er zwischenzeitlich den Ausgleich geschossen. Da habe ich mir gedacht, ach komm, Junge, komm, lass, brauche ich nicht wirklich. Jetzt ergibt die Szene für mich tatsächlich aber dann doch Sinn, ja, weil offensichtlich ist es so, wie Philipp und wie ihr beide gesagt habt, der hat wirklich ein Herz für den VfB und das wissen wir und wussten wir auch schon von der Zeit damals, als er zum ersten Mal da war. Das ist offensichtlich ein Verein, den er in sein Herz geschlossen hat und aus diesem Grunde so will ich jetzt auch nicht mehr über diese Entschuldigungsgeste lästern, sondern freue mich einfach, dass er wieder da ist.
Und wir hatten einen Anlass, herzliche Grüße an den Felix, der heute nicht dabei ist, der kam nämlich als erster damit an. Wir hatten endlich wieder einen Anlass, dieses berühmte Bild aus der Sporting-Kneipe mit der grünen Sonnenbrille, dem Fanschal und dem Superbock-Glas im Anschlag. Mal wieder
kommt kurz Wort nach Pascal Stenzel mit Döner und Pokal, kommt dieses Bild von Thiago Tomás.
Korrekt, ja, korrekt. So, Leute.
Übrigens, kleiner feiner Indiz, dass der Mio-Abgang gar nicht so schwer wiegt, der wurde jetzt nach einer halben Stunde zum ersten Mal erwähnt und war auch kein Garant dafür, der von uns erwähnt wurde, warum es eben nicht geklappt hat mit dem Supercup. Daher, wie gesagt, alles für alle Seiten da auch eine richtige Entscheidung und mal schauen, ob er irgendwann nochmal auftaucht in der westlichen Hemisphäre eines Sportvereins. Aber ansonsten für den VfB eine feine Nummer am Ende des Tages.
Der VfB, der hat angekündigt, dass er noch was machen wollen wird in den letzten Tagen dieses Fensters. Noch sind es 12, 13 Tage. Wir bleiben da für euch dran, verweisen wie immer gerne an dieser Stelle auf unseren Transferticker und unsere Kaderübersicht. Beides findet ihr auf stuttgarternachrichten.de und dort könnt ihr immer tagesaktuell nachvollziehen, was denn so los ist. Rund um die Weiß-Roten und ich hätte gesagt, wir gehen kurz in die Werbung und schauen dann auf das, was den Nachwuchs bewegt beim VfB.
Game Day auf der Waldau. Die Stuttgart Search haben Heimspiel in der European League of Football. Du willst vor dem Kickoff alle wichtigen Infos, um auf der Tribüne im Gazi-Stadion mitreden zu können? Dann höre jetzt Search 10, den Podcast zur Stuttgart Search. Powered by STZN. Jede Woche samstags 10 Minuten Football auf die Ohren. Der perfekte Service, um up-to-date zu sein. Search 10 gibt es auf Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
So, meine Lieben, heute halten wir es kurz und knackig. Wir haben wenige Minuten, nachdem wir hier aufnehmen, ein U19-Spiel gegen Ingolstadt, das ihr, wenn ihr diese Folge hört, schon lesen könnt bei uns auf der Seite, wie es ausgegangen ist. Aber ein paar Bildchen haben wir auch davon. Die Frauen haben ihre traditionelle Pokalpleite gegen Mainz hingelegt. Zweites Jahr in Folge. Heiko Görber hat es nicht gefreut, aber was will er machen? Er fokussiert sich auf das Wesentliche. Das heißt, Saisonstart gegen den FC Bayern 2 am Sonntag 14 Uhr beim PSV. Und wenn man schaut, wie letzte Saison die Runde gelaufen ist nach der Auftaktpleite gegen Mainz, hat man eben kein Spiel mehr verloren die ganze Saison über. Das ist ein gutes Ziel auch für diese Runde. Interessant für alle, die es mitverfolgen wollen, aber nicht zum PSV können. Die Streamer von Leaks, die Stuttgarter Streaming-Bude, die zeigen alle Spiele der Frauen-Bundesliga 2 kostenlos. 290 Spiele sind es, glaube ich, insgesamt. Also die gesamte Saison wird abgebildet von denen, also auch alle VfB-Spiele. Dann könnt ihr bequem von wo auch immer ihr seid aus diese Spiele schauen. Für die U19, habe ich vergessen vorhin, die spielen natürlich am Sonntag auch nochmal, englische Woche, und zwar auswärts in Nürnberg. Die U17 hat noch eine Woche Zeit, 30.8. geht's los, Stadtderby gegen Kickers, also wer beim Spiel gegen Mönchengladbach schon ein bisschen vorher unten ist, kann dieses Spiel als Doppler mit reinnehmen. Und die U21, die hat am Samstag 14 Uhr Heimspiel in der Andrea Berg Arena zu Groß Asbach gegen den SC Verl. Das der Vollständigkeit halber zum Nachwuchs diese Woche. Wir halten es bewusst kurz. weil wir jetzt in aller epischen Breite, und deswegen haben wir den Steffen ja auch hier, auf das Spiel Anne Alter Försterei gucken wollen, wa? Ja, ich bin nicht gut in Berlinern. Tut mir leid, Steffen, ich versuch's
zwar immer wieder. Dann kicken wir doch mal drauf, wa?
Ja, bitte. Was geht an der alten Försterei? Komm, erzähl's.
Habt ihr denn Hoffnung?
Weißt du, hast du das gehört? Seine erste Frage, habt ihr denn Hoffnung?
Ja.
Das siehst du, das spricht schon für die Attitüde
ja,
da oben.
Ja, weißt du, ich habe ja, ja, die gefällt mir durchaus, aber ich glaube, sie ist unberechtigt, weil ich habe die letzten Tage viel Zeit damit zugebracht, irgendwelche Saisonvorschau-Podcast-Folgen vom Kicker, von 50+2, von 11 Freunden, von was weiß ich nicht alles mehr reinzutun. Und ich würde sagen, in 95% aller Fälle kam auf die Frage, wo denn die erste Drinlassung in der Saison stattfinden würde, der Name Steffen Baumgart irgendwie um die Ecke, ja, und der ist nun mal Trainer von Union. Jetzt Steffen, was sagst du dazu?
Ich sag auch hier wieder, der Vorname spricht für Qualität. Die Langlebigkeit ist die große Frage.
Ja.
Nein, ich gebe es auch offen zu, dass ich vor der Aufnahme extra nochmal das 4-4 in der Zusammenfassung geschaut habe, um mich hochzupushen, auch in Erinnerung zu schwelgen, wie ich mit Pavlic das Ding oben auf der Tribüne verfolgt habe.
Es war ein also Fest.
Das absolut. Nee, aber wirklich, in unserem Kader gibt es mehr ungeklärte Fälle als bei Aktenzeichen XY, die es dringend noch zu klären geht. Wahrscheinlich nicht bis Samstag, aber zumindest bis das Transferfenster zu ist. Mittelfeld fehlt mir ein klarer Qualitätsspieler. Wir haben da eben Kandidaten wie Kral und Toussaint, da aber ungewollt. Khedira und Haberer auf der permanenten Suche nach Form, und zwar der eigenen. Und unser Top-Talent, in Anführungsstrichen, Alyosha Kemlein, mehr verletzt als präsent. Und aus der Zentrale muss ja die Power kommen, um in der Bundesliga stattfinden zu können. Hinten zwei Innenverteidiger, die permanent europaweit auf Wohnungssuche sind, aber keiner will sie kaufen. Und vorne im Sturm, ausgerechnet bei Union, auch wenn in der Vorbereitung nicht viel reinging, liegen eigentlich meine größten Hoffnungen, dass da jetzt was einschlagen kann. Also positiv. Gestern Abend ging die Pressemeldung dann raus, dass Derek Köhn verpflichtet wurde für hinten links. Eine absolute Top-Verpflichtung. In meinen Augen Chapeau an Hotte Held. Ja, sowas kriegt er dann wieder hin. Aber die anderen Fälle sind noch nicht gelöst. Vielleicht klappt's ja dann jetzt im Nachgang sehr schnell. Den brauchten wir, den haben wir jetzt. Wermutstropfen, dafür, dass man in der Vorbereitung vor allem auf links ja mal den Nachwuchs hochgezogen hat, die werden jetzt wahrscheinlich auch wieder abgeschoben oder können zumindest viel zugucken. Heißt, Nachwuchsförderung an der Stelle auch wieder eingestellt. Daher sage ich aber trotzdem, werdet ihr am Samstag nicht viel holen können, weil ihr eben selber mit dem Rucksack reingeht in die Partie. Und da wird unser Trümmerhaufen eben das abziehen, was wir immer am besten können, nicht 4 Tore schießen. Wir werden aber, glaube ich, hoffentlich vielen wehtun, vor allem dann in der Offensive mit Standards. Es hat mir sehr gefallen, wie Trimmel im DFB-Pokal, ja, gegen einen Regionalligisten, die Bälle aber sauber ins Ziel brachte und die Jungs, die da vorne als Abnehmer standen, auch wussten, wo sie zu stehen haben. Und das muss man ja auch erstmal reinbekommen in den wenigen Wochen.
Und da sind wir wieder bei dem 4-4, Steffen. Also irgendwann saßen wir da oben auf der Tribüne und es gab irgendwie Freistoß aus dem Mittelfeld irgendwie halb rechts und wir haben uns angeschaut, kurz angestoßen und gewusst, jetzt klingelt's gleich wieder. Also und das ist etwas, was Union nicht verlernt und das ist etwas, was der VfB offensichtlich noch nicht ganz in den Griff bekommen hat. Und das wird, finde ich, absolut der Knackpunkt in diesem Spiel sein. Also wie schafft es der VfB, A, Standards überhaupt gar nicht erst zuzulassen und B, wenn sie dann dazu kommen, zu verteidigen. Wenn er das schafft, holt er was, wenn nicht, wird es schwierig.
Hatten wir tatsächlich letzte Woche ja schon als so einen kleinen Schwerpunkt in unserer Podcast-Folge mit Dirk und Felix letzte Woche, weil eben genau das auch augenscheinlich war. Von Joscha Wagnermann öffentlich angesprochen. Test gegen Bologna. Ich glaube, die hatten alleine zweistellig Ecken. Ja, das ist natürlich ein Thema. Ja, und mir ist auch aufgefallen, dass Union in allen ernstzunehmenden Vorbereitungsspielen nichts hinbekommen hat. Offensiv, 0. Gar kein Tor. Glaube ich, 4 Spiele ohne Treffer. Und dann kriegst du halt im Pokal 4-5 Brandfackeln dahin, wo sie hingehören, und dann ist halt irgendeiner da mit seiner Rübe, und das ist klar, Pokal, ja, aber es spricht alles dafür, dass der VfB wirklich, wirklich, wirklich aufpassen muss. Und am besten solche Situationen erst gar nicht zum Tragen kommen lässt. Also du musst einfach schon versuchen, diese Standards zu verhindern. Ja, und das geht einmal, indem du einfach dämliche Fouls unterlässt in pikanten Räumen, aber auch indem du einfach deine Abwehrarbeit so konsequent ausführst, dass du auch Eckbälle beispielsweise nur in geringer Zahl einfach zulässt, ja. Da wird oft auch einfach mal einer hergeschenkt oder so, ja. Das darf dir alles nicht passieren, weil das sind genau die Punkte, mit der dich Union ins Mark treffen kann. Und ich weiß jetzt schon, dass ich mich festklammern werde an diesem Minisitz auf dieser, in Anführungszeichen, Pressetribüne, die es da oben gibt in Köpenick. Und jetzt schon, versucht bin, in das Brettchen zu beißen, wenn genau das passiert, was wir jetzt schon in aller epischen Breite hier gerade wiederkäuen.
Immerhin, ich würde ganz kurz diesen Rucksack, den Steffen vorher auch angesprochen hat, auch gerne wieder ein bisschen nach Köpenick zurückschieben. Denn es ist jetzt, man kann sich es natürlich von Unioner Seite so einfach machen und sagen, der VfB und Pokalsieger und die Säulen erstmal. Man darf auch nicht vergessen, dass Union, Steffen, korrigier mich, ein ganz schön knackiges Auftaktprogramm hat. Vor allem auswärts sind da richtige Kracher dabei. So, das heißt, wenn Union auch nicht irgendwie sagen will, wir haben einen Saisonsieg nach 5 Spielen und da auch nicht irgendwie einen Fehlstart hinlegen will, um möglicherweise vielen Kicktipp-Spielern die Bonuspunkte zu ermöglichen, dann sollten die eben auch möglichst gegen den VfB zu Hause punkten und im Idealfall dreifach. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass nur der VfB hier irgendein Imperativ hat, das Spiel gewinnen zu müssen. Union weiß auch, und bei Union, bei Baumgart und bei seinem Team weiß man auch ganz genau, wenn wir hier gegen den VfB verlieren, dann kann es schon sein, dass wir nach 4, 5 Spieltagen ein bisschen blöd dastehen in der Tabelle. Das heißt, da ist schon auch ein bisschen Druck da auf der Unioner Seite, würde ich sagen.
Absolut, weil die Woche drauf geht's ja nach Dortmund. Vielleicht nicht immer ein gutes Pflaster für eine Unioner Auswärtsreise, wie die letzte Saison gezeigt hat. Danach ist, ich sag mal, gemischtes Hack. Vorne Hoffenheim, in der Mitte Frankfurt, danach der HSV. Können wir auch Tabellenführer sein nach Ende dieser 5 Spieltage? Nein, Spaß beiseite. Wir brauchen auf jeden Fall was Zählbares gegen den VfB. Meine große Hoffnung ist derlei, dass bei euch hinten die Abstimmung überhaupt noch nicht in dem Sinne funktioniert. Ich sag's nochmal, die Bayern hätten auch 4 Dinger machen dürfen und können. Die Chancen waren da, weil ihr 4 zugelassen habt, vor allem in der Luft. Das gibt mir Hoffnung. Vor allem auch mit Elias Ansa wurde ein Spieler verpflichtet. Und das ist das, was Meisel angesprochen hat. Der wurde auffällig oft vorm Strafraum gefoult, weil er eben mit seinem Antritt trotz seiner langen Gräten sehr schnell durch war. Und wenn eure beiden Innenverteidiger nicht wissen, wer drauf geht und Sean Penn auch nicht rechtzeitig wieder da ist auf der 6, um einzugreifen, wird es halt ein bisschen kniffliger. Ja, und dann kriegen wir ein, wenn nicht sogar 2 im Halbfeld. Und das könnte ausreichen. Und wenn dann der Ball mal geklärt wird Richtung Eckfahne oder knapp davor uns ausgeht, haut Trimmel noch einen oben drauf.
Ja, ist, aber ich, also verstehe ich alles, ja. Nur einen klassischen Rucksack sehe ich da immer noch nicht. Also ich empfinde den VfB schon als in Schuss vor dieser Partie, ja, grundsätzlich. Natürlich haben sie Themen, die haben wir alle schon angesprochen. Aber wenn es hier gelingt, diese Anfangsphase, die du gegen Bayern hattest, von 20, 25 Minuten und ein Gegentor, das du gebraucht hast, um endlich mal in die Pötte zu kommen, wenn du das minimieren kannst, im Idealfall erst gar nicht zum Tragen kommen lassen, sondern wirklich von Beginn an da bist, sehe ich dann absolutes Spiel auf Augenhöhe und würde mich aber auch nicht wundern, wenn aufgrund der zum Teil schon angesprochenen Themen das nachher ein dröges 0-0 wird und wir uns alle angucken nach 90 Minuten und denken so, tja, gut, da haben wir uns jetzt was anderes vorgestellt für den Samstagnachmittag in Köpenick.
Also so aber, wie die zweite Hälfte vor ein paar Monaten.
Ja, so ein bisschen. Also weil einfach, ich meine, es kann beides passieren. Es kann ein fehlerintensives Spiel werden mit der jeweiligen anderen Seite, die in der Lage ist, diese Fehler dann auch auszunutzen, ja, und effizient damit umzugehen. Es kann aber auch so ein Spiel werden, wo sich einfach zwei Mannschaften komplett egalisieren, ja, und dann nachher so ein bisschen Bälle hin und her fliegen und ab der 60. 65. sind sich eigentlich alle 22 auf dem Platz eigentlich gut, können wir so lassen. Und dann eiern wir das voll runter und dann geht es mit 0-0 raus. Kann ich mir gut vorstellen.
Oder meine größte Sorge, wollte Made und Under führen das gemeinsam auf dem Weg zum Training, was ich so alles über ihre Konsequenz im Abschluss gesagt habe. Und dann scheppert's vor der Waldseite auf einmal zu doll.
Ja, das könnte natürlich auch sein. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, weil eben diese diese Situation vor einem Ligastart, vor einem Saisonstart ist ja immer dieselbe. Du hast ja diese, wie diese Pferde in der Box, beim Pferderennen, kurz bevor die Box aufgeht, ja. Und dann gibt's eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du kommst richtig gut raus, explodierst und Vollgas. Oder der Hinterhof bleibt hängen irgendwo und dann war's das schon, ja. Und das, ich bin wirklich gespannt, ich werde vor Ort sein. Steffen, ich setz auch auf Warm-up mit Bratwurst und Bier, wie sie das gehört, ja, dass wir uns zumindest mal kurz sehen und uns gemeinsam in die Arme nehmen können vor dieser Nummer. Und dann bin ich gespannt, was ich zu sehen bekomme. Ja, kleines, enges Stadion.
Auf und in die Arme.
Ja, absolut, absolut. Stadion wird wie immer voll sein, Stimmung wird wie immer gut sein. Und dann, ja, ich glaube, was du nicht machen darfst, ist dieses Spektakel vom letzten Mal als gegeben ansehen. Das, den Fehler darfst du nicht machen. Beide Seiten.
Genau, darf keine Benchmark sein, aber also das Positive ist eben, dass wir uns zum Saisonstart treffen. Ne? Also deshalb bin ich auch heilfroh, weil ich vom VfB sehr viel erwarte die Saison, da kommen wir ja noch hin. Bin sehr dankbar, dass wir sie in der aktuellen Verfassung holen, wo sie eben noch nicht bei 100% sind, auch wenn es jetzt schon brandgefährlich ist für eine Truppe wie Union. Und deshalb bin ich auch, dass wir auf Dortmund und Frankfurt am Anfang der Saison treffen, damit's also kann jetzt schon wehtun im Torverhältnis, ich glaube aber eben nicht.
Haben wir, meine Damen und Herren, Bock auf Daten? Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür.
Absolut haben wir Bock.
Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
Saisonauftakt in Berlin. Blicken wir auf die letzten 15 ersten Spieltage des VfB in der Bundesliga. Die beiden Zweitligasaisons also ausgelassen. Aus 15 Spielen gab es nur 4 Siege, 2 Unentschieden, ganze 9 Niederlagen. Und die letzten 3 Siege waren alle in Heimspielen zum Saisonauftakt. Auswärts muss man für diesen letzten Sieg am ersten Spieltag bis ins Jahr 2008 zurück. Ein 3:1 Erfolg in Gladbach, 17 Jahre her. Die Torschützen damals noch Hitzesberger, Marika und Gomez. Keine gute statistische Ausgangslage für das Auswärtsspiel bei Union Berlin. Wäre ein Sieg am ersten Spieltag ein gutes Omen für die gesamte Saison? Auf das 5:0 gegen Bochum 2023 folgte die Vizemeisterschaft. Auf das 5:1 gegen Fürth 2021 dann Platz 15. Nach dem 3:0 gegen Schalke 2011 wurde es Platz 6. Und nach dem 3:1 in Gladbach sogar Platz 3. Sagen wir es so, viele bessere Saisons. Problem ist natürlich der 15. Platz in der Auflistung. Findet man in den letzten 15 Saisons nicht. Union Berlin kommt als 13. Platz der vergangenen Saison. 40 Punkte wurden geholt. 10 Punkte weniger als der VfB, der als 9. Platz und Pokalsieger in die Saison 2025-26 startet. Testspiele bei Union, 6 Tests gegen Profimannschaften, 1 Sieg, 1 Unentschieden, 4 Niederlagen. Die letzten 4 gingen alle mit 1:0 verloren. Dann der 5:0-Sieg im Pokal in Gütersloh. Testspiele beim VfB, 6 Stück gegen Profiteams, 3 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen. Die Gesamtbilanz gegen Union Berlin, 15 Spiele bisher, 5 Siege VfB, 7 Unentschieden, 3 Siege Union Berlin. Bisher gab es 7 Auswärtsspiele bei Union Berlin für den VfB Stuttgart. 1 VfB-Sieg sprang dabei heraus, 4 Unentschieden, 2-mal verloren. Das letzte direkte Duell war das 4:4 mit historischer erster Halbzeit. Im Vergleich der Gesamtmarktwerte belegt der Pokalsieger aktuell den 6. Platz in der Bundesliga. Union Berlin landet hier mit seinem Kader auf Platz 12. Ex-VfBler bei Union gibt es Karl Klaus, VfB-Jugend bis in die U19, Rani Khedira und ganz aktuell Wu Yongyong, der im Sommer fix nach Köpenick wechselte. Ex-Spieler von Union beim VfB gibt es nur einen, nämlich Jamie Leveling. Von den vergangenen 10 Bundesligaspielen hat Union nur eines verloren, 4 Siege, 5 Remis. Eines spricht statistisch vielleicht für den VfB, denn Union Berlin sammelte in der letzten Saison in Heimspielen nur 21 Punkte, ein neuer Minusrekord für die Eisernen in einer Bundesligasaison. Der VfB wiederum holt in der letzten Bundesligasaison auswärts etwas mehr Punkte als zu Hause.
Der Blick in die Datenbank, wie immer von Felix beigesteuert. Nächste Woche ist er wieder mit uns hier dabei in der Aufnahme. Diese Woche hat immerhin für 2-mal jede Menge Zahlen, Daten, Fakten gereicht. Und Steffen, dir als Sportwissenschaftler müsste ja eigentlich per se das Herz aufgehen, oder? Wenn da jemand sich so tief in die Archive begibt, um da schöne Zahlen rauszukramen zu den
Partien. Meinst du, nicht nur das Herz geht mir da auf?
Das Messer in der Tasche, oder?
Ja. Nein, alles freudvolle Assoziation.
Ja.
Nein, also wie gesagt, wenn sich einer dann auch mit Werbe so in die Daten schmeißt und es nicht nur dröge runterrattert, was er irgendwo auf dem Sheet sich mal zusammengeschrieben hat, geht es mir mal auf, wie ich zuletzt einen Insider wieder gehört habe aus der zweiten Liga, da hat man wohl lange mit YouTube und Transfermarkt.de das Scouting betrieben bei einem Hörgeräteclub. Und jetzt hat man sich wohl in den letzten 12 Monaten auch mal professionalisiert. Aber von daher, da ist noch viel Luft nach oben in allen Bereichen des Profifußballs.
Ich finde das immer wieder interessant, ja, weil wenn jemand zum Beispiel, wie ich beispielsweise, und ich bin damit sicherlich nicht alleine, der seit über 2 Dekaden viel US-Sport schaut, ja, beinahe 3 sind es eigentlich schon, und wo du einfach weißt, dass schon in den, mein klar, das sind Sportarten, die es eher hergeben, ja, dass die sehr statistikbasiert analysiert werden. Aber wenn du das Niveau einfach als ganz grundsätzlich mal nimmst, das da gegeben ist oder gegeben war schon vor 15, 20 Jahren, und dir anguckst, wie mancher Fußballverein heute noch unterwegs ist, dann denkst du dir halt auch so, Junge, also es ist ja nicht, es muss ja nicht gleich das Extrem sein, dass alles jetzt nur noch auf Basis von Analysedaten irgendwie besprochen, bewertet und analysiert wird, aber also ganz ohne kann es halt auch nicht gehen. Es muss immer der gesunde Mix irgendwo sein. Ja, du brauchst auch weiterhin beispielsweise einen Scout, der einfach das Auge hat, der erkennen kann am Spielfeldrand, an einer ranzigen Alubande, in einem nebligen Freitagnachmittag irgendwo in Luxemburg oder was, ob der Typ da auf der 6 vor ihm, ob der kicken kann oder nicht und ob er in der Lage ist, dieses Niveau, was er da zeigt, auch auf einem höheren Level zu adaptieren und dann da zu bringen. Solche Leute wirst du immer brauchen, aber du wirst natürlich auch nicht mehr ohne dieses Thema Daten irgendwie können. Und wenn ich dann solche Geschichten höre, wie die von dir angesprochene in einem Podcast von Kollegen aus Berlin, die einen Gast da hatten, der eben bei diesem angesprochenen Club arbeitet und der das on-air zugibt. Übrigens, wir haben halt vor 1,5 Jahren ja noch mit 2 Rentnern YouTube und Transfermarkt.de gearbeitet. Und ich sage, seid ihr eigentlich bescheuert oder was? Also wo kommt ihr her, ey? Also das ist schon immer wieder interessant zu hören, dass das diese Einblicke, diese Tiefen, die manche dann geben, wissentlich oder unwissentlich, ist ja vollkommen irrelevant. Aber denkst du halt auch, das kann es doch eigentlich gar nicht sein, ey.
Und die haben wohl den Schuss nicht gehört.
Ja.
Absolut. Also ich bin ganz bei dir. Die Magie liegt in der Kombination und in der Ausführungsqualität. Ne? Wie gut geht man mit den Daten um und wie geschult sind die, die auf die Spieler vor Ort draufschauen?
Ja.
Und wie holt man das Beste aus den Ergebnissen beider Welten raus, um dann die richtige, auch wirtschaftliche Entscheidung zu fällen? Und Stichwort Wirtschaftlichkeit. Was eint denn die amerikanischen Sportarten, die eben so Daten und basiert und systematisch arbeiten? Da sind die Trainer nicht nur 1, 2, da sind die teilweise eine komplette Dekade im Amt.
Ja.
Und das automatisiert fast schon Erfolg. Ja?
Ja.
Weil das ist, Erfolg ist dann das Nebenprodukt, weil man hochprofessionell arbeitet. Und zwar in einem sehr guten Setup über längere Jahre hinweg. Und das finde ich immer wieder beeindruckend, was dann da auch aus Trainerweisheiten rauskommt aus diesen amerikanischen Sportarten, während hier ein Hire and Fire ja zum guten Ton gehört.
Gehen wir mal wieder zurück und schauen auf die Kader beider Mannschaften am Wochenende. Wir haben ein neues Jingle über die Sommerpause generiert. Das wollen wir jetzt natürlich hören.
Player to watch. Spieler, bei denen wir etwas genauer hinschauen sollten.
Die Spieler, auf die es ein Augenmerk zu richten gilt, meine Damen und Herren. Wir lassen dem Gast den Vortritt, Christian, oder?
Ja, sehr gerne.
Wir hatten ihn heute schon 1, 2 Mal angesprochen. Auf Stuttgarter Seite, Player to watch, Woltemade. Allein schon aus dem Grund, wir hatten damals drüber gesprochen, er war dann leider verhindert beim 4 zu 4. Ein Glück, vielleicht wäre es dann ein 8-4 geworden. Ihn jetzt aber diesmal in der alten Försterei in einer, ich sag mal, annähernden guten Form zu sehen. Schlimm wäre, wenn er in Topform anreist. Gegen unsere Innenverteidigung wird für mich ein Highlight. Unabhängig davon, wie groß der Output von ihm ist, das ist gleich mal ein richtig guter Check-up für unsere Verteidigung, ob sie dem standhalten, plus für ihn, wie kommt er gegen die Hölzer halt klar, die da ihm zwischen die langen Gräten geworfen werden, damit er verhindert wird. Bei euch auf Stuttgarter Seite bin ich zur Hälfte dann noch auf Leveling gespannt, weil ich jetzt schon weiß, dass er einfach gut sein wird. Und das Pendant auf Unioner Seite hatte ich auch schon angesprochen, Elias Ansah, aus Paderborn geholt, für nicht wenig Geld von Horst Held, wird aber, glaube ich, ein Versprechen, was eingelöst wird. Nicht direkt, dass er uns 23 Buden schenkt, aber er wird eine geile Kombination aus Spielstärke, Länge und Tempo, die wir so auch noch nicht im Sturm hatten, zumal in dem Alter. Finde ich gut, wird eine geile Wette für die Saison.
Christian,
Bühne frei. Was soll ich sagen? Also da ist jetzt ein Spieler von Werder Bremen zu Union gewechselt im Sommer, den ich aus VfB-Sicht als den Stefan Kießling der Neuzeit betiteln würde. Oliver Burke, der, wie ich finde, absolut okay Anlagen hat, den ich aber tatsächlich für keinen Spitzenstürmer halte, den ich aber trotzdem bei Union bei genau dem richtigen Verein erachte. Also ich denke, das ist genau der Club, wo er hingehört. Wenn du von Bremen irgendwo wechselst als Oliver Burke, dann geh zu Union, dann geh zu Steffen Baumgart, dann guck, dass du da dein Glück findest. Und er hat einfach dieses wahnsinnige Fable, dieses Näschen, einfach gegen den VfB da zu sein. Ne? Das waren einfach schon mal zumindest mal drei Tore für Werder gegen den VfB, die wahnsinnig wehgetan haben. Wir erinnern uns an das 2-2 in der Nachspielzeit mal in Bremen vor ein paar Jahren. Und dann natürlich an die beiden Kisten jetzt in der vergangenen Saison, wo Werder Bremen eine gute halbe Stunde in Überzahl agiert, eigentlich nichts auf die Reihe kriegt und dann ist er in der 90. mit einem Flachschuss vom Strafraumeck irgendwie zur Stelle. Und genau das ist es. Ich würde mich einfach mal freuen, wenn die VfB-Abwehr diesen Herrn Burke immer in den Griff bekommt. Das ist ein Spieler, das sagt man immer so oft, aber bei ihm trifft es, finde ich, wirklich zu, der braucht nicht viele Gelegenheiten, der braucht auch manchmal nicht viel Raum. Wenn er einmal da ist, dann schlägt er zu und da musst du absolut da sein. Abgesehen von all der Standardproblematik, wo ich ihn jetzt toi 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 nicht so sehr im Fokus sehe, sondern wenn es aus dem Spiel heraus darum geht, Szenen zu verteidigen, Räume zuzumachen, pass bitte auf Herrn Burke auf. Ich hoffe einfach, dass ich das letzte Mal diesen Namen in diesem Podcast ausgesprochen habe. So.
Spricht auch für Steffens Take vorhin, der gesagt hat, die Offensive macht mir bei uns eigentlich am wenigsten Sorgen. Ne? Burke und Ilic ist der andere, glaube ich. Ne? Ilic und Kwanza oder diese drei. Die können
hat auch zwei Tore geschossen bei dem 4-4, der Ilic.
Ja, die können schon ein bisschen was auf die Beine stellen. Ja. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten, aber sie können das. Ja. Ich finde es auch fantastisch, dass du den Burke abgeräumt hast, weil bei mir hätte es sicherlich einen Compliance-Vorfall gegeben, wenn ich den jetzt hätte besprechen müssen. Und danke, Christian. Ich habe mir auch einen genommen, der beim 4-4 eine Rolle gespielt hat, nämlich indem er das schönste Tor, finde ich, das spielt und auch das mit der weitesten Distanz erzielt hat. 34 Meter waren es. Leo Querfeld, der mal so richtig schön einen rausgeholt hat, einen rausgehuft hat, kann man auch sagen, ja, und ja, ein Tor erzielt hat, wo, glaube ich, spätestens nach dem Tor wusste jeder, der in diesem Stadion war, heute hier ist passiert was Spezielles, weil wenn die Dinger reingehen, dann ist es am besten, man nimmt sich jetzt mal einfach, lehnt sich jetzt einfach mal zurück und schaut sich an, was hier noch so passieren wird, ja, weil da könnte noch was gehen. Und der hat auch, meine ich, jetzt am Wochenende getroffen für euch im Pokal, wenn ich es richtig gesehen habe.
Absolut richtig.
Ist gesetzt in der Abwehrmitte, Dreierkette, Viererkette, egal was er spielt. Der Querfeld wird immer spielen. Und ja, deswegen ist er mein Spieler, auf den man aufpassen muss. Bekleidet eine Position, wo auch jeder Fehler sehr, sehr weh tut. Insofern wird im direkten Duell oft gegen Unter wahrscheinlich unterwegs sein, der zumindest da auch, finde ich, sich in verbesserter Form präsentiert hat im Vergleich zu den letzten Wochen und Monaten, also körperlich. Und was dieses ganze nicklig sein in Zweikämpfen und so, sich eine gute Position verschaffen, Körper nutzen, da ist Dennis Unter sehr weit schon, hat auch vom Trainer schon mehrfach den Lob bekommen, wenn auch seine Abschlussquote noch zu wünschen übrig lässt, aber da scheint sich was getan zu haben bei dem Nationalstürmer und das wird sich dann möglicherweise auch gegen Herrn Querfeld zeigen am Wochenende.
Würde mir übrigens wünschen, dass dieses Tor am Ende auch Tor des Jahres wird, weil das war eine phänomenale Kiste. Ich weiß gar nicht mehr, Steffen, wir hatten das irgendwann 0,04 x Goals wert oder sowas, irgendwie, ich glaube, der niedrigste, also, und dann so ein Tor und ja, wie Philipp gesagt hat, spätestens da hast du gewusst, hier ist Weihnachten und Ostern zusammengefallen gerade. Riesentor, finde ich auch einen guten Spieler und ja, also ich glaube, es ist kein VfB-Torstand jetzt nominiert dieses Jahr. Dann soll er das Ding holen am Ende des Jahres vor Weihnachten.
Ich glaube, da muss man extra für die Wahrscheinlichkeit noch eine extra Nullstelle einführen, damit der darstellbar ist. Nein, also wird in der Verteidigung unsere große Wette die Saison. Deshalb fände ich es nicht so schlimm, wenn einer der zwei Kandidaten Döki oder Leite noch geht, ja, um auch wirklich den Raum für den Spieler zu schaffen. Der hat jetzt in dem halben Jahr einen enormen Schritt vorangemacht. Und könnte halt unser neuer Abwehrboss werden. Und es wird ja passen, wenn der nächste Ösi in der Abwehrkette in einem nahenden Ende einer Trimmellaufbahn in 7 Jahren oder so, dann eben die neue Konstante aus Österreich in unserer Abwehr wird.
So, meine Damen und Herren, abschließend zum Blog nur aufs Spiel geblickt, brauchen wir wie immer Tipps.
Der Main VfB Kicktipp zwischen Brustring und Bauchgefühl.
Wer möchte, der darf. Sonst kann ich auch anfangen.
1-1.
Wir ziehen 2-1.
Sage ich auch. 2-1 Stuttgart, ja.
Dann haben wir ja alles dabei.
So. So. Herzlichen Dank. Wie immer könnt ihr die Tipps nachvollziehen in unserer Kick-Tipp-Runde. Da werden die nämlich eingetragen und ihr könnt alle gegen uns Redakteure zocken und Woche für Woche beweisen, dass ihr viel mehr drauf habt als wir. Stand heute Morgen, habe ich reingeguckt, sind es knapp 1800 und ein paar zerquetschte Teilnehmer. Wir brauchen also mindestens die 1893. Meldet euch bitte, bitte an. kicktipp.de/meinVfB kostet nichts, macht nur jede Menge Spaß. Das dazu, und wir wollen jetzt zu was kommen, was die sogenannten jungen Leute, habe ich mir sagen lassen, immer sehr gerne haben. Diese Saisonprognosen, Vorhersagen oder Predictions, wie man heute dazu sagt, offensichtlich. Wir haben uns gedacht, wir schauen mal klar auf unsere beiden Teams, also Steffen auf Union, Christian und ich auf Stuttgart. Wir schauen also auf die potenzielle Abschlussregion, in der die Clubs landen werden. Wir schauen aber auch auf so einen gewissen Hot Take zum jeweiligen Club. Und wer mag, der darf auch ein bisschen allgemeiner werden und sich auf die Bundesliga allgemein beziehen. Da hätte ich zum Beispiel, und damit starte ich gerne mal rein, eröffne dieses Segment, den Torschützenkönig, den zu erwartenden. Und ich gehe Stein und Bein und jede Wette, dass Serhou Guirassy die Torschützenkanone holt in der kommenden Saison. Einfach aus dem Grund, dass ich zwar glaube, dass die Dortmunder nicht unbedingt auf 2 oder höher abschließen werden, sondern eher 4 oder 5 landen nachher, ja, mit oder ohne Kovac, das ist mal Stand jetzt, egal. Aber Serhou wird jeden auch nur irgendwie verwertbaren Ball reinmachen. Der hat letzte Saison schon aus dem Spiel heraus mehr Tore erzielt als Harry Kane. Und wenn die ein paar Elfmeter bekommen, dann wird er dieses Jahr dieses Kanönje holen für ihn selbst und nach Dortmund.
Da gehe ich mit. Also Guirassy ist bei mir auch in den Top 3 drinne. Ich glaube, die Bayern-Transfers, die getätigt wurden, führen dazu, dass Kane auch nicht mehr so viele Top-Chancen hat. Also der wird 25 Tore schießen.
Ja.
Aber ich glaube, dass Guirassy halt 28 macht und sich damit das Ding holt. Dann, wer auch immer in Frankfurt das Sturmzentrum in der Startelf vertreten wird, wird er mit rummischen. Und wie gesagt, wenn ein gewisser Stürmer beim VfB Stuttgart, und ich sage bewusst Stürmer, wollte Made es hinbekommen, seine Abschlüsse da zu kalibrieren, wird er in diesen Reigen mit reingehen. Aber dann muss schon sehr viel passieren. Ich glaube, Wolte Made macht 20 Dinger und ist damit bestens aufgestellt.
Ja, würde ich mitgehen. Ich glaube, es wird, da muss man, glaube ich, kein Prophet sein, auf den Zweikampf Harry Kane und Serhou Guirassy rauslaufen. Ich sehe Harry Kane vorne, schlicht und ergreifend aus der Tatsache, dass die Bayern, glaube ich, ein paar Elfmeter mehr kriegen als Dortmund. Aber es ist Serhou, ich meine, man hat am Montagabend bei diesem Pokalspiel der Dortmunder in Essen gesehen, wie wichtig Serhou Guirassy ist. Ich will auch überhaupt nichts, um Himmels Willen, keinem wünschen, aber ich glaube, vermutlich wird es auch auf die Tatsache hinauskommen, wer länger oder weniger lang verletzt fehlen wird. Wenn den Dortmundern Serhou Guirassy mal wegbricht, mal 1-2 Monate, dann wird das schon schwierig.
Das ist richtig, ja.
Und ja, das wünscht man natürlich keinem, aber ich glaube, das wird auch ein Faktor sein. Ich sehe am Ende des Tages Harry Kane vorne, aber ja, wenn Serhou Guirassy fit bleibt, dann wird er das, was man, glaube ich, gemeinhin als Lebensversicherung bezeichnet in Dortmund.
Wo schließt der FC Union in der Endtabelle ab? Steffen Görsdorf.
Hauptsache überm Strich. Also das wird keine schöne Saison. Ich erwarte echt nicht viel. Auch wenn jetzt, wie gesagt, mit Ansa und Köhn echt gute Transfers getätigt wurden. Die anderen Baustellen machen mir halt Schmerzen, weil es in meinen Augen im Mittelfeld zu wenig Qualität und Konstanz gibt, die es abzurufen gibt, außer die da sind und nicht weggeschoben wurden. Daher ist mein Tipp unter realistischen Bedingungen Platz 15. wenn es richtig rund läuft, irgendwas zwischen 9 und 12.
Der Trainer macht dir keine Bauchschmerzen?
Na, wir sind da noch nicht beim Hot-Take.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich wollte nicht vorgreifen. Gut, Christian.
Zu Union?
Zu Union oder zu VfB? Du bist deine, hast deine Wahl.
Union kann ich recht kurz machen, die sehe ich auf der 11.
Ja.
Also irgendwie das, was Steffen gerade so als Zweite gesagt hat, ich glaube, die werden, da wird es sicher auch mal ein bisschen ruckeln, da wird es mal solche und solche Phasen geben, aber in meinen Augen wird Union verhältnismäßig entspannt durch die Saison gehen. So, würde ich mal sagen. Da gibt es andere Vereine, bei denen ich größere Probleme sehe, bei denen ich auch andere Themen noch auch atmosphärisch sehe. Eins davon kommt am zweiten Spieltag nach Stuttgart. Darüber könnt ihr dann nächste Woche reden. Und für den VfB, finde ich, muss man die ganze Sache wirklich im Gesamtkontext betrachten. Also sprich nicht nur über die Bundesliga. Wir haben jetzt hier natürlich die Bundesliga im Fokus. Aber ich glaube wirklich, wenn der VfB das verinnerlicht, sich auch so indirekt ein bisschen dieses Eintracht Frankfurt vor ein paar Jahren als Vorbild zu nehmen, dann ist es wirklich das Wichtigste, diesen Spagat hinzukriegen, Donnerstag, Sonntag. Das wird spannend und deswegen wird für den VfB die ersten 3, 4, 5 Spieltage wahnsinnig wichtig, wo du diesen Rhythmus noch nicht hast, wo der Spielplan, Steffen, hör kurz weg, noch einigermaßen passabel ist und du nicht die Krachergegner zu Beginn hast, da musst du den Grundstein legen und wenn der VfB das schafft und dann diesen Spagat hinkriegt, ne, wir hatten es vorhin mit Thiago Thomas, Sonntagabend in Hoffenheim, dann sehe ich den VfB auf einer besseren Position einlaufen als im vergangenen Jahr, sprich 5, 6, 7.
Ich versuche es auch kurz zu machen. Union wird mit Ach und Krach 15. aber auch nur, weil es 3 schlechtere Truppen noch gibt. Da kommt vieles zusammen bei euch. Zum einen, ihr habt seit dieser Wahnsinns-Champions-League-Nummer schleichenden Niedergang. Den kann man beobachten, von außen, von innen wahrscheinlich noch viel mehr. Ihr habt einen Trainer, der nur einen Plan hat. Kein B und kein C. Ihr habt einen Kader, hast du selbst ausgeführt, der jede Menge Baustellen hat und einen Sturm, der sicherlich mal 1, 2 Ausreißer nach oben haben wird, aber keiner ist, der euch über eine Saison tragen kann. Und das alles wird zu dieser Platzierung führen. Und der VfB Stuttgart, da bin ich ganz nah bei Christian, 5 bis 8. Irgendwo da laufen sie ein, wenn, Betonung auf diesen Punkt, aber Christian hat ihn eigentlich schon perfekt gebracht, wenn sie es schaffen, diese Balance hinzubekommen. Diese Balance zwischen Donnerstag, Sonntag, diese Balance aber auch zwischen eigenen Ansprüchen und Phasen, die es geben wird, die man in jeder Saison hat, wo du diesen Ansprüchen nicht gerecht werden wirst. Und dann ist es immer die Frage, wie gehst du damit um? Lässt du dich davon aus der Bahn werfen? Lässt du dich davon innerlich zerfressen? Lässt du es zu, dass von außen plötzlich was kommt in Form von Druck, mit dem du dich auseinandersetzen musst? Da sind auch die Verantwortlichen gefragt, die haben letzte Saison, trotz des Umstandes, dass du mit aussichtsreichen Chancen im Januar gestartet bist, Platz 4, du hattest eigentlich nach oben sogar noch alles offen, am Ende wirst du 9., hast wochenlang einfach nichts geliefert und trotzdem hat man immer die schützende Hand über alles gestellt. Trotzdem haben sich immer die Verantwortlichen nach vorne gestellt und gesagt, hey, alles gut, wir machen das schon, macht euch keine Sorgen und so weiter. Die Truppe musste nie, die war nie exposed, die musste nie sich diesen Vorwürfen ausgesetzt sehen, die eigentlich angebracht gewesen wären, weil sie haben nicht abgeliefert. Ja? Lieferando oder Amazon, Steffen?
Warte mal kurz. Geh mal kurz.
Ja, wir machen hier so lang weiter, Philipp. Ja.
Sie hat nicht abgeliefert über Wochen hinweg und sie wurde dafür nicht zur Verantwortung gezogen, extern. Ja? Und diese Situation wirst du wieder haben. Und dann kommt es eben genau drauf an, was passiert. Und darauf bin ich gespannt. Aber ganz grundsätzlich traue ich dieser Mannschaft zu, locker in diesem Segment einzulaufen. Und zwar eher 5 als 8.
Dann gebe ich mal noch meinen Tipp für den VfB ab und hau jetzt eine Kirsche oben drauf. Das alles Entscheidende sind tatsächlich jetzt die 2 Spiele, die anstehen. Fahren die mit einem Sieg bei Union nach Hause und quälen sich durch Braunschweig durch, die nächste Runde weiter oder vielleicht sogar richtig erfolgreich, dann geht schon der Rausch los. Meine These ist, der VfB Stuttgart spielt sich auf jeden Fall hinten raus in der Saison richtig in einen Rausch, weil Europa sie auch tragen wird. Kommen die jetzt schon rein, geht's direkt in die Top 4 rein. Das soweit dazu.
Nehmen wir so.
Nehmen wir auf jeden Fall. Hört sich gut an. Wird sehr spannend zu beobachten sein. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf diese Intensität, die jetzt auf den VfB Stuttgart wartet. Erinnert euch an die Vizemeistersaison. Da war September flawless. Da hast du alles weggehauen. Da hat Gerasi Spiele abgeliefert, wo du dachtest, die gibt's eigentlich nur in der PlayStation. Ja? Und das darfst du natürlich jetzt nicht als Grunderwartungshaltung haben. Aber wenn du in so einen Flow kommst, dann ist einfach vieles möglich. Und man hat eben vorletzte Saison gesehen, was möglich ist, wenn das passiert. Ja? Dreifachbelastung hin oder her. Der Kader wird dafür bereit sein. Die gehen mit 32, vielleicht 33 Mann in die Runde. Das ist genug, um, sag ich mal, Belastungsspitzen aufzufangen, um diese zu verteilen, um den Anforderungen gerecht zu werden, die diese drei Wettbewerbe an dich stellen. Also ich bin wirklich, wirklich sehr gespannt. Vorsichtig optimistisch, dass da wirklich viel gehen kann diese Saison. Wir werden sehen.
Wollen wir noch die Absteiger tippen?
Bitte.
Also ich fange mal an. Erster Hoffenheim, Heidenheim und dann wird es, glaube ich, ein nordischer Dreikampf zwischen Werder, dem HSV und St. Pauli. Aber Union wird halt die ganze Zeit mitmischen.
Gut. Spannend. Sehe ich ähnlich tatsächlich. Ja.
Mach mal.
Ich habe Hoffenheim auf Relegation, HSV und Heidenheim direkt runter.
Ich sag, Heidenheim bleibt drin.
Okay.
Weil ich glaube, das vermutlich wird es viele nerven, aber die Saison, in der sie hätten absteigen sollen, müssen, können, war die vergangene. Mit Conference League, mit Donnerstag, Sonntag. Und du hast wirklich gesehen, kaum waren die da raus, haben die ihre nötigen Punkte geholt. Unter anderem in Stuttgart durch so einen Sonntagsschuss am Freitagabend. Ich glaube tatsächlich, ich sehe Heidenheim irgendwo in dem Bereich 12 bis 15 einlaufen, aber die bleiben drin, glaube ich tatsächlich. Viele sehen sie als Absteiger. Für mich der klassische erste Absteiger in dieser Saison ist der FC St. Pauli. Zweites Jahr. Die sind zum ersten Mal sowieso, also die sind jedes Mal, wenn sie aufgestiegen sind, eigentlich direkt abgestiegen. Jetzt sind sie zum ersten Mal drin geblieben, ne, so rum. Ich glaube, die werden ein schwieriges Jahr haben, auch aufgrund der Konkurrenz in der eigenen Stadt. Ich gehe tatsächlich also mit St. Pauli als ersten Absteiger. Der zweite ist für mich, ja, es ist die beiden Aufsteiger machen mir Bauchschmerzen, ehrlich gesagt. Also sowohl der HSV als auch Köln gefallen mir nicht. Die müssen unbedingt diese Aufstiegseuphorie vor allem in ihre Heimspiele kriegen. So dieses klassische Aufsteigerding, 50.000, 60.000 in ihren Stadien, wenn sie da zu Saisonbeginn zu Hause punkten, haben sie eine Chance, aber tatsächlich gefallen mir beide nicht. Deswegen würde ich auf Köln als zweiten Absteiger gehen und sehe den HSV mal wieder in der Relegation.
Köln ist der Kader viel zu gut. Die werden drin bleiben. Der Kader ist nicht schlecht für einen Aufsteiger, finde ich. Der gibt auf jeden Fall 12, 13, 14 her. Ja,
was wir jetzt gar nicht so genannt haben, es gibt doch viel, Steffen hat gerade beispielsweise Werder Bremen genannt, also was wird mit Werder Bremen mit Horst Steffen nach Ole Werner, erste Runde im Pokal schon raus, ich habe vorher schon angedeutet, ich bin ganz skeptisch, was Borussia Mönchengladbach angeht, das ist für mich übrigens die erste Trainerentlassung.
Ja, Seoane, ja.
Ja, das war schon, die haben da in der vergangenen Saison in Stuttgart gewonnen, das war vielleicht eines ihrer besten Spiele, danach wieder völlig rumgeeiert bis zum 34. Spieltag eingeschlossen, wo sie zu Hause nochmal gegen völlig unmotivierte Wolfsburger verloren haben. Da ist die Stimmung richtig im Eimer und wenn da der Saisonstart schief geht und wie gesagt, die kommen am zweiten Spieltag nach Stuttgart, das muss für mich ein Heimsieg sein, nichts anderes. Dann sehe ich da auch in Gladbach tatsächlich, dann sehe ich eher Gladbach bis hinten raus zum 33., 34. Spieltag unten in der Gefahrenzone als Union oder Heidenheim, so blöd es klingt.
Also Steffen hat auch vorhin gesagt, dass der Name für Qualität spricht und das gilt nämlich auch für Werder Bremen. Mir ist das zu einfach, dass die Leute, viele Leute nehmen Werder mit rein in diesen Reigen da ganz unten. Ich sehe das nicht einfach, weil ich Horst Steffen sehr gut kenne. Ich habe hier jahrelang Kickers-Berichterstattung gemacht, als der hier Trainer war. Ich habe viele Gespräche off-record auch mit ihm gehabt und weiß, was das für ein Typ ist. Und die Situation, die Bremen gerade hat mit einer beschissenen Transferstrategie und offensichtlich wenig Geld, die kommt Horst Steffen nur gelegen. Der wird im Saisonverlauf zwei, drei Jungs aus dem Nachwuchs da zutage fördern. Die hat noch kein Mensch auf dem Schirm, nicht mal die Bremer selber. Und die werden unten drin hängen lange, aber die werden nicht absteigen und die werden auch nicht in die ganz gefährliche Region kommen. Die werden irgendwo zwischen 11 und 14 landen. Und der Horst macht sich einen schönen Tag da oben, wird danach gefeierter Held. Und nächste Saison geht's richtig los da oben.
Vielleicht ganz kurz, gebt mir doch mal, ihr beiden, kurz mal eure Einschätzung. Ihr habt beide Hoffenheim genannt, ich nicht. Seht ihr da das Ende einer langen Bundesliga-Historie zum Ende kommen? Also ich, ja, die murmeln auch seit Jahren rum. Aber irgendwie sehe ich da einfach die ein, zwei, drei Spieler, die halt einfach, die dir immer irgendwie die Punkte holen hinten raus. Aber ihr
prognostiziert das Ende. Magic ist aufgebraucht. Das ist die erste Trainerentlassung. Der wird den Herbst nicht erleben hier. Und nur mit Kramaric reicht's halt dieses Jahr dann nicht mehr.
Aber Lemperle ist doch da und die Kneipen sind nicht immer offen.
In Hoffenheim und Sinsheim gibt's gar keine.
Siehst du?
Ja?
Nein. Ich glaube auch, weil einfach nichts in diesem Verein mehr so richtig stimmig ist. Und das war ja ihr großes Fund. Man hat alle in eine Richtung geguckt, danach systematisch gearbeitet und damit Erfolg generiert. Das ist jetzt komplett aufgebraucht. Das ist, glaube ich, ein sehr hohles Gebilde geworden. Die Spieler, vor allem in der Offensive, die versprechen noch Qualität. Aber das Hauptproblem bei Hoffenheim, was sich über die Jahre aufgebaut hat, ist, dass sie hinten permanent Bälle gefressen haben. Und dann reicht es einfach nicht mehr für 3 Punkte, sondern vielleicht noch für 1 und dann bleibst du unten drinne. Und Identifikation haben die Spieler ja nicht mit diesem Verein. Bei Bremen bin ich ganz bei dir. Der Einzige, der mir auch Hoffnung gibt, ist Horst Steffen. Weil eben alles andere in die Brüche ist. Und wäre halt cool, wenn das funktioniert, ja, dass die drin bleiben und er da seinen Weg gehen kann. Das wäre eine geile Story für den deutschen Fußball auch, weil der eben einer ist, der Spieler entwickelt. Und das brauchst auch auf Bremer Seite mal wieder, weil die das selten einkaufen können, Qualität, und wenn dann nur auf geringer Transferablösehöe. Und bei St. Pauli, das wäre halt nochmal ein Glitch in der Matrix, wenn sie mit dem Fußball nochmal drin bleiben. Ne? Geile Arbeit letztes Jahr in allen Dimensionen, aber ich glaube nicht reproduzierbar.
Ja, unterschätzt mal den Blessin nicht.
Aber es wird auf jeden Fall spannend. Ich bin zum Beispiel auch total gespannt, was mit Mainz passiert. Also wenn bei denen dann auch mal dieser Donnerstag-Sonntag-Rhythmus reinkickt, wo die sich dann am Ende wiederfinden. Du kannst natürlich, siehe Heidenheim vergangenes Jahr, siehe auch der erste FC Köln, hat auch mal Conference League gespielt. Du kannst da ganz schnell in so einen Strudel kommen, wo du dich dann plötzlich vor Weihnachten auch unten wiederfindest. Also das sehe ich ehrlich gesagt bei den Mainzern nicht, wobei ich jetzt schon wieder gesehen habe, dass auch Viper offensichtlich auf dem Absprung ist. Ja, für mich auch diese Mannschaften, die diesen Rhythmus nicht gewohnt sind, sind für mich immer sehr spannend zu beobachten, gerade wenn der Winter kommt. So.
Wenn Viper bleibt, ist Mainz besser als letzte Saison. Mark my words. Die sind richtig gut.
Würde ich sagen, ist schon ein Hot-Take.
Das ist kein Hot-Take, nein. Mein Hot-Take kommt jetzt gleich, der ist auf den VfB bezogen.
Ich möchte vielleicht kurz Patrick Wasserzieher-mäßig für unsere deutschsprachigen Hörer übersetzen, dass Hot-Take auf Deutsch so viel wie steile These heißt.
Nur ein Stück Zucker bitte, kannst du kurz umrühren, ja? Danke.
Ja, gerne.
Die steile These auf den VfB bezogen, ich fange gerne an. Chema Andres wird Atakan Karasor verdrängen und zwar noch deutlich vor Weihnachten. Okay. Nach allem, was ich bisher gesehen habe von diesem jungen Herrn, ist ein, zwei Fehler, Verletzungen, Hoeneß wird reagieren und dann spielt er. Und dann, wenn er spielt, gibt's kein Zurück. Der Typ ist richtig gut.
Ja, klingt auf den ersten, also aufs erste Hören natürlich überraschend, aber man, ja, der Fußball, der dort ausgebildet wird, ist stark. Der wurde nicht umsonst geholt. Ich bin da tatsächlich sehr gespannt. Also behalte ich mal im Kopf deine These. Das finde ich nicht schlecht.
Und wenn das nicht so kommt, dann freue ich mich schon auf euch alle, wie ihr sie mir genüsslich aufs Brot schmieren werdet, diese steile These. Und zwar am Weihnachten dann natürlich, weil das habe ich jetzt in guter Alex Werle-Manier festgelegt, dass das Ultimatum bis Weihnachten ist, das passiert.
Gut. Ich bring mal im mittleren Teil des Sandwiches meinen Hot Take rein, weil dann kann Pavel das Ding zum Glück wieder versöhnen. Läuft die Saison beim VfB so, wie es mein Bauchgefühl sagt, dann wechselt nicht nur Woltemade im kommenden Sommer nach München, sondern leider auch der Trainer.
Ja, da müssen Herr Meisel noch nicht kurz schlucken.
Ja, aber das ist.
Aber das ist
eins und eins zusammenzählen kann, Christian.
Ja. Ja. Definitiv. Ich habe so ein bisschen eine Mischung drin. Ich habe es vorher schon angesprochen, auch mit Blick auf den Supercup. Übrigens auch mit Blick auf seinen Auftritt bei der Pokalfeier in Stuttgart. Ich erwarte eine richtig gute Saison von Jamie Leveling und ich erwarte, dass er sich in der kommenden Saison in der Nationalmannschaft festspielt und seinen Marktwert derart steigern wird, dass er, wenn er irgendwann den VfB doch noch verlassen sollte, eine Rekordablöse bescheren könnte.
Nach einer erfolgreichen WM.
Ja.
Gut, also ihr da draußen, die ihr das jetzt alle gehört habt, bitte notieren, bookmarken, auf Wiedervorlage legen, wie auch immer. Ja. Und es gibt ja einen Rückrundenauftakt und wir wissen alle, was dann passieren wird, nämlich eine nächste Folge mit Steffen Görsdorf und dann können wir zumindest mal schon einen Teil der Dinge, die wir heute hier vorausgesagt haben, auf die sogenannte Goldwaage legen und uns ganz genau angucken, was da passiert ist oder eben nicht passiert ist. Das ist für uns die nächste Gelegenheit, ein schon lange, lange nicht mehr gehörtes Jingle abzufahren, liebe Leute.
Das ist ein richtiges Jingle-Feuerwerk heute.
Ja!
Die Mein VfB Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
Die Mein VfB Fangfrage, meine Lieben. Es gibt zu gewinnen 2 Tickets für das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. VIP-Tickets für, ich glaube, den VIP-Bereich auf der Haupttribüne des Neckarstadions. Und ihr müsst uns nur eine Frage beantworten. Und ich würde sagen, das können einige. In dieser Sommerpause, ganz früh in dieser Sommerpause, gab es ein viral gegangenes Video von der Ferieninsel Mallorca, wo Florian Neuhaus in, sag ich mal, leicht angedruckter Manier, um es vorsichtig zu formulieren,
aber bestechenden Mathematikfähigkeiten,
erzählt hat, wie viele Millionen Euro Gehalt er denn bekommt von dem Gladbacher sportlich Verantwortlichen Roland Wirkus. Nur Florian Neuhaus hat ihn nicht Roland Wirkus genannt in diesem Video, sondern er hat ihm einen anderen Namen gegeben. Diesen Namen hätte ich gerne gewusst, hätten wir gerne gewusst, als Antwort auf die MeinVfB-Fangfrage in dieser Woche. Ihr könnt uns diese Antwort einfach per E-Mail schreiben, info@meinvfb.de. Da packt ihr bitte auch noch euren Namen und eure Telefonnummer als Kontaktoption mit dazu. Wir ziehen bis Anpfiff des Pokalspiels beim BTSV in Braunschweig den, die, der, das Gewinner. Es gibt 2 Karten logischerweise. Wir kontaktieren euch und dann gehen euch diese VIP-Tickets auf elektronischem Wege zu und ihr könnt den Bundesliga-Auftakt gegen Mönchengladbach aus angenehmer, entspannter Position auf der Hauptbühne verfolgen und euch es gleichzeitig noch ganz ordentlich gut gehen lassen. Das dazu, meine Damen und Herren.
Das ist ein mehr als stabiler Einstieg für eine Fangfrage, die wir schon lange nicht hatten. Also Respekt, Herr Meise.
Ja, ich hatte, also ganz ehrlich, mich hat diese Thematik wochenlang nicht, aber tagelang beseelt. Ich habe so herzlich gelacht, wie schon lange nicht mehr in diesem Bundesliga-Business. Und das Einzige, was negativ ist an dem ganzen Thema, auch wenn es uns allen natürlich einen Riesenspaß gemacht hat, oder zumindest mir, diese Menschen, die den Florian Neuhaus dabei gefilmt haben und dann einfach das Ganze skrupellos ins Netz gejagt haben, das ist einfach was, was ich irgendwie schwierig finde. Auch wenn, gebe ich offen zu, ich einmal einen Heidenspaß mit der Nummer hatte und danach, was daraus alles entstanden ist, ich habe tagelang wirklich Tränen gelacht. Aber Leute,
die Zeiten, in denen Christian Tiffert und Kevin Kurani ungestört in der Boa feiern konnten, sind halt vorbei.
Leute, wenn ihr sowas wahrnehmt, dann feiert es gerne, aber behaltet es für euch. Das muss nicht an die breite Öffentlichkeit und schon gar nicht ohne Wissen des Protagonisten. Ja, ich habe diese Geschichte auch schon oft genug erzählt, ich Christian Tiffert morgens um 6 aus dem Climax rauskomplimentiert habe. Ich gesagt, Junge, du hast heute Heimspiel. Und wenn ich dann nachher paniert in der Kurve stehe, ist es ja in Ordnung, aber du stehst auf dem Platz. Ja? Und solltest eben das nicht sein. Und das ist nie in die Öffentlichkeit geraten, hat auch überhaupt da nichts verloren. Ja, und deswegen...
Bis heute.
Nein. Ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt. Und ich würde tatsächlich mich freuen, wenn das in solchen Fällen dann auch wieder so werden würde. Ja.
Definitiv.
Gut. Was haben wir noch? Wir haben natürlich unser Kick-Tipp-Spiel. Wir haben es vorher schon angefeatured bei unseren Tipps. Bitte meldet euch an und spielt mit uns, gegen uns. Es ist ein großer Spaß. Wir freuen uns sehr darauf. Würden natürlich gerne auch nicht nur die 1893, sondern wenn dann auch schon gleich die 2000 Mitspieler knacken. Ich glaube, das kriegen wir auch hin. Ihr könnt euch anmelden bis Samstagabend, kurz vor Anpfiff der Auftaktpartie. Bis dahin ist das möglich. Danach natürlich auch noch, aber wenn ihr diese erste Runde mittippen wollt, den ersten Spieltag, dann ist es natürlich gut, wenn das bis dahin passiert. Und ansonsten findet ihr uns auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube, bei WhatsApp bei Blue Sky und unser Newsletter, der immer Freitag kommt, den habt ihr auch zum Glück schon fleißig abonniert, aber auch da freuen wir uns, wenn ihr noch mehr werdet, die diesen Newsletter von uns empfangt. Und ich wäre für diesen Mittwochvormittag nun mit meinem sogenannten Latein am Ende. Bedanke mich herzlich bei Steffen und bei Christian und freue mich schon auf die Folge im Januar, Männer. Die wird genauso gut,
hoffentlich. Wir haben ja ein inneres Blumenpflücken wie E und T.
Ja.
Macht's gut.
Hvala lijepa, nema na čemu. Ich würde mich übrigens freuen, vielleicht das noch, Herr Görsdorf, weil wir dich ja jetzt schon regelmäßig an der alten Försterei besuchen, dass du dann im tiefsten Winter im Januar dann gerne mal nach Stuttgart runterkommst. Ob es dann zu einer Aufnahme hier noch in Stuttgart reicht, bleibt mal dahingestellt, aber wir würden dich auf jeden Fall auch gerne mal hier bei einem VfB-Heimspiel in Empfang nehmen.
Genau, Meisel und ich haben das ja bisher immer koordiniert. Die Gründe der Absagen waren vielfältig, aber leider immer triftig.
Auch das ist korrekt, ja.
Von daher, das habe ich klar auf der Agenda, ja, und so Gott will, also der Fußballgott, wird das auch stattfinden und dann können wir mal schauen, ob und wie wir das mit der Aufnahme machen. Ich weiß noch gar nicht, welcher Wochentag fixiert ist.
Es wird wahrscheinlich wie immer ein Freitagabend. Nein, wird's nicht, weil das, glaube ich, immer ein Free-TV-Spiel Freitagabend ist und die werden garantiert nicht Stuttgart gegen Union übertragen, sondern wahrscheinlich die Bayern oder Dortmund. Deswegen können wir uns fast schon auf Samstag oder Sonntag einrichten. Ausnahmsweise, normal spielt der VfB immer Freitagabends gegen Union.
Lassen wir uns mal überraschen, auch was der Europapokal sagt, ne?
Ja, richtig.
Wir werden es euch wissen lassen und dann werdet ihr irgendwann diese Folge in euren Podcatchern finden. Bis dahin. Gute Zeiten. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir unsere steilen Thesen ins Laufen bekommen.
Und das letzte Wort hat der Trainer.
Also ich denke, wir waren heute bereit. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wir haben eigentlich eine über weite Strecken sehr gute Vorbereitung gespielt. Deswegen war ich jetzt auch nicht überrascht darüber und trotzdem musste es dann auch erstmal sehen, wenn das erste Pflichtspiel gespielt wird. Trotzdem wird jetzt in einer Woche Union wird ganz anders. Wir sind immer noch gefühlt in der Vorbereitungsphase. Wir werden noch Dinge erarbeiten müssen. Haben wir schon heute ein paar Sachen, aus denen wir schnell lernen müssen. Und deswegen macht es für mich jetzt keinen Sinn, eine große Saisonanalyse zu starten. Es gibt noch 2 Wochen geöffnetes Transferfenster. Wir sind für den heutigen Tag bereit gewesen und werden jetzt die nächste Woche nutzen, um dann auch für Union Berlin bereit zu sein.
Das war der Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Wir freuen uns über Likes und Kommentare. Wenn ihr Anregungen, Lob und Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@meinvfb.de. Ihr hört eine Produktion der MHS Digital GmbH. Unsere Hosts sind Christian Pavlitsch, Felix Mahler und Philipp Meisel. Für die Audioproduktion ist Marian Hepp verantwortlich. Die Sprecherin bin ich, Mira Vesper von Hitradio Antenne 1. Redaktionell verantwortlich ist das Thementeam Sport der Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Alle aktuellen Folgen und weitere Inhalte rund um den VfB Stuttgart findet ihr auch auf YouTube sowie auf stuttgarter-nachrichten.de und stuttgarter-zeitung.de.